Das prophetische Wort beleuchtet unsere Zeit. Und ich möchte zu Anfang lesen 2. Petrus 1, Vers 19. 2. Petrus 1, Vers 19, wo Petrus sagt: Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht. Mit der Menge Bibel und anderen bin ich der Meinung, dass die Worte in euren Herzen nicht mehr dazu gehören, sondern zum Folgenden zu ziehen sind, wie Menge das auch macht, indem ihr dies in euren Herzen zuerst wisst und so weiter. Denn es geht nicht darum, dass der Morgenstern in unseren Herzen aufgeht. Sicher, das ist auch gut und richtig. Aber im Zusammenhang kann es ja wohl nur bedeuten, der Tag bricht an und der Morgenstern geht auf. Jesus Christus über dieser Welt. Das prophetische Wort beleuchtet a. den Plan Gottes und b. unsere Zeit. Vater und Sohn haben vor Grundlegung der Welt miteinander geplant. So wie es ja auch bei uns Menschen üblich ist, dass jeder vernünftige Baumeister erst einmal plant und dann baut. Vater und Sohn haben miteinander geplant. Epheser 3, Vers 11, Vorsatz der Zeitalter, Plan der Äonen. Und die Gemeinde wurde auserwählt in ihm, ebenfalls schon vor Grundlegung der Welt, Epheser 1, Vers 4. Gott hat geplant. Das prophetische Wort beleuchtet den Plan Gottes und dann auch unsere Zeit, sodass wir wissen, was ist heute dran im Plane Gottes, um was geht es heute? Sollten wir in der Gegenwart eine Weltbekehrung anstreben, sollten wir meinen, eine weltweite Erweckung ist heute dran, wird jetzt ganz Israel errettet, jetzt in diesen Tagen oder wann? Was ist dran? Ich habe sehr viel gelernt von Professor Ernst Ferdinand Ströter. Den Namen haben manche sicher schon von mir gehört. Neben Bruder Geier und Bruder Heller gehörte vor allem Professor Ströter zu meinen theologischen Lehrern. Ich habe ihn nie gesehen. Er starb ja schon 1922. Aber ich habe sehr viel aus seinen Schriften gelernt. Er gab die Zeitschrift heraus, das prophetische Wort, bis zu seinem Tode 1922, fortgeführt von Direktor Schädel bis 1937, fortgeführt im Kurt-Reit-Verlag von Karl Geier und Adolf Heller in der Hitlerzeit von 1938 bis 1941. Dazu gehörte damals Mut, dann allerdings nicht mehr unter der Überschrift das prophetische Wort. Das hätte den Nazis nicht gefallen, das hätten die nicht durchgehen lassen, sondern Wort und Geist. Wurde verboten von der Nazi-Regierung 1941 und 1949, wieder neu gegründet von Bruder Geier, Gnade und Herrlichkeit. Ströter hat nicht viel Gedichte geschrieben, aber er hat einmal eines veröffentlicht zur Zeit des Ersten Weltkrieges, dessen vorletzten Vers ich Ihnen vorlesen möchte. Wie soll doch Israel zur Ruhe kommen, ehe du die volle Zahl an dich genommen, die aus den Völkern bildet deinen Leib und aller Völker tiefes, dunkles Sehnen, heraus aus Tod und Jammer, Blut und Tränen, wird's auch gestillt, eh Israel, dein Weib. Und ich sage gelegentlich in diesem einen Vers des teuren Bruder Ströter, in Wuppertal geboren, in Zürich verstorben, 30 Jahre hat er in den USA gewirkt als theologischer Lehrer. In diesem einen Gedichtvers steckt mehr heilsgeschichtliche Erkenntnis, als sie in manchen Kirchen und Freikirchen, fürchte ich, im Laufe eines ganzen Jahres zu hören bekommen. Leider ist das ja wohl so. Wer das prophetische Wort kennt, der hat den Vers vielleicht sofort verstanden. Ich erwarte nicht, dass Sie ihn alle gleich verstanden haben. Wie soll doch Israel zur Ruhe kommen, ehe du die volle Zahl an dich genommen, die aus den Völkern bildet deinen Leib? Da denkt Ströter ganz gewiss an Römer 11, 25 und 26. Verstockung ist Israel widerfahren, bis die Vollzahl, das voll ausgereifte auf dem Nationenacker gesammelt ist, eingegangen ist. Also erst muss der Leib des Christus vollendet werden. Die Gemeinde, das ist heute dran, das ist Programmpunkt Nummer 1 im Plane Gottes. Dann erst kann Israel zur Ruhe kommen. Sehen Sie, in diesem einen Vers hat Streuter schon damals etwas gesagt, das gilt heute noch und wird auch noch weiterhin gelten. Israel wird nicht zur Ruhe kommen. Israel wird so schnell noch nicht zur Ruhe kommen oder zu einer Scheinruhe, einem trügerischen Scheinfrieden. Das könnte ja mal sein. Die Völkerwelt wiederum findet nicht Ruhe letzten Endes von ihren dauernden Kriegen und Bürgerkriegen und tiefen Nöten. Eh nicht Israel als das Eheweib Jahwes oder Jehovas seinen Platz wieder eingenommen hat. Wie soll doch Israel zur Ruhe kommen, ehe du die volle Zahl an dich genommen, die aus den Völkern bildet deinen Leib und aller Völker tiefes, dunkles Sehnen heraus aus Tod und Jammer, Blut und Tränen wird's auch gestillt, ehe Israel dein Weib. Ich könnte Ihnen das belegen mit Apostelgeschichte 15, 14 bis 17. Apostelkonzil, Apostelbesprechung. Paulus, Petrus, Jakobus, da ist Jakobus derjenige, der sagt, Gott hat zuerst auf die Nationen geblickt, um aus ihnen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Dann kommt Israel wieder an die Reihe. Ich sage es jetzt verkürzt mit meinen Worten. Dann kommt Israel wieder an die Reihe und dann leuchtet den Völkern ein Hoffnungslicht. Apostelgeschichte 15, 14 bis 17. Wie beleuchtet nun das prophetische Wort unserer Zeit? Lassen Sie mich 7 Punkte nennen. Was wir so feststellen können, ich möchte nicht so sehr auf die Tagespolitik eingehen. Was war vor einer Woche? Was ist heute? Was kommt übermorgen? Es geht viel mehr darum, dass wir die größeren Linien erkennen. Das, was ich sage, soll ja nicht nur gelten für heute und für diesen Monat, sondern das soll ja auch nächstes Jahr noch Gültigkeit haben. Es gibt übergeordnete Wahrheiten, die veralten nicht so schnell. In der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit gibt es ja auch eine Rubrik Zeit und Welt im Licht der Bibel. Ich habe mir vorgenommen, so Gott Gnade schenkt, es im nächsten Jahr etwas interessanter zu machen, auch diese Rubrik neu zu pflegen, auch eine Seelsorge-Rubrik und andere Rubriken ins Leben zu rufen. Mit 40 Jahren Tätigkeit, da wird man so langsam wach an einer Zeitschrift. Und ich möchte Ihnen Appetit darauf machen. Das gehört also auch zu Gnade und Herrlichkeit. Wie beleuchtet das prophetische Wort unsere Zeit? Und ich habe schon manchmal gesagt, ich bin dankbar, dass ich kein Wochenblättchen herausgebe, sondern eine Zwei-Monats-Schrift. Denn da bestünde sonst die Gefahr, dass man immer das Alleraktuellste aus der Zeitung nimmt. Heute erfüllt sich diese Bibelstelle. Und nach 4 Wochen stellt sich's raus, das war blinder Alarm. Wenn ich aber eine Zwei-Monats-Zeitschrift herausgebe, dann setzt sich das schon mal ein bisschen und im Laufe von 8 Wochen, da merkt man schon so ein bisschen, was war mal nur ein blinder Alarm und was sind weitergehende Entwicklungen. Wie beleuchtet das prophetische Wort unsere Zeit? Erstens, wir stellen fest, Zerfall von Weltreichen und andererseits weltweit zunehmende Einheitsbestrebungen. Beides stellen wir fest. Was ja ein gewisser Widerspruch zu sein scheint. Einerseits der Zerfall von Weltreichen, das Auseinanderbrechen und auf der anderen Seite Zusammenschlüsse. Man eint sich und will sich immer mehr vereinigen. Was wird denn da auf die Dauer sich durchsetzen? Wird der Zerfall sich durchsetzen oder werden die Einheitsbestrebungen sich durchsetzen? Wir haben es vielleicht beobachtet, Zerfall Jugoslawiens, Zerfall des Sowjetimperiums. Tschechoslowakei hat sich geteilt, Tschechen und Slowaken. Was war das immer ein Jubel? Was haben sie gejubelt? Etwa die Slowaken. Wir sind frei, wir sind selbstständig, die Ukraine und andere. Ach, die haben sich so arg gefreut. Wir sind endlich frei und die Kroaten und. Und selbst wenn es keinen schlimmen Bürgerkrieg gab, dann nach einiger Zeit begann das Nachdenken. Ach so, war das eigentlich so klug von uns? Die Tschechen haben den Slowaken gesagt, macht nur, ihr werdet schon sehen, wie es mit euch wirtschaftlich bergab geht. Nach einiger Zeit besinnt man sich und stellt fest, ach so, wir sind jetzt selbstständig, wunderbar, eigenes Geld, eigene Münzen, eigene Fahnen, eigene Polizei und Soldaten, herrlich. Ach so, Moment mal, wirtschaftlich geht's auf der ganzen Linie bergab. Ach so, vielleicht müssen wir uns doch mal wieder mit unseren Nachbarn verständigen. Und so haben wir auf der anderen Seite zunehmende Einheitsbestrebungen. Ich frage mich ja manchmal, wieso mein lieber und geschätzter Bundeskanzler Helmut Kohl, ich habe schon Achtung vor ihm und will ihn hier nicht madig machen, so wie er manchmal im Fernsehen madig gemacht wird, aber ich frage mich, was treibt den Mann, dass er so arg nach Europa drängt, als gäbe es gar nichts Schöneres als dieses vereinigte Europa, noch mehr vereinigen. Sieht er dann nicht die großen Schattenseiten? Ich brauche nur zu erinnern an die Landwirtschaft oder an die Kriminalität und. Das sind doch negative Entwicklungen. Ja, das liegt wohl irgendwie in der Luft, dass man sich zusammenschließen will. Der Zeitgeist. Und das liegt natürlich auch auf den Linien des prophetischen Wortes. Ich kann Ihnen die Stellen jetzt nicht alle vorlesen heute Abend. Ich weise Sie nur hin auf Daniel 2. Standbild der Weltreiche, endzeitlicher Zehn-Staaten-Bund, Daniel 2, 41 bis 43. Als die Europäische Gemeinschaft, EG, seinerzeit 10 Mitglieder hatte, da hat man voreiligerweise gesagt, das sind jetzt die 10. Nein, das waren sie nicht, inzwischen haben wir mehr und es kommen vielleicht noch mehr dazu. Aber es wird sich wahrscheinlich im Bereich des früheren Römischen Reiches ein Zehn-Staaten-Bund herauskristallisieren, der dann alle Ehre dem Tiere gibt, dem Antichristen gibt, Offenbarung 17, 12 bis 14. Da ist ja auch davon die Rede, wie auch in Offenbarung 13, Vers 1, Daniel 2, 41 bis 43. Letztendlich kommt es dann ja zur totalen antichristlichen Welteinheit von Offenbarung 13. Wenn wir also sehen, einerseits Zerfall und andererseits Einheitsbestrebungen und fragen, was wird sich durchsetzen, geht es immer mehr in den Zerfall, Zerfall, Zerfall oder siegt die Einheit, die Einheitstendenzen werden sich durchsetzen bis hin zum Welteinheitsreich des Antichristen. Ein zweites, was mir aufgefallen ist, in unserer Zeit, es fällt uns allen auf, weltweit zunehmende Geschwindigkeit. Ich will jetzt gar nicht reden von Mikrotechnik. Es gibt noch was Kleineres wie Mikrotechnik. Das nennt sich dann Nanotechnik. Da geht's nicht mehr um Millionstel, da geht's dann um Milliardstel. Und immer kleiner werden die Motoren und Motörchen. Und was man auf Teilen von Millimetern heute alles unterbringt an Schaltungen, das ist ja ungeheuerlich. Das kann man ja kaum glauben. Und das dreht sich und das geht mit einer Geschwindigkeit, die modernen Apparaturen und Computer und so weiter. Die Züge müssen schneller fahren und die Flugzeuge möglichst auch. Alles muss immer schneller gehen und wir kommen in eine zunehmende Hektik hinein. Die Arbeitszeit wird verkürzt, die Freizeit wird länger. Da müsste man ja eigentlich nach normalem menschlichen Verstand annehmen. Die Leute haben jetzt alle ein gemächliches Wochenende. Außerdem haben die Leute noch Autos, da kommt man doch viel schneller von einem Ort zum anderen, also spart man doch Zeit im Vergleich dazu, dass man das eventuell mit dem Fahrrad führe oder zu Fuß hinter sich brächte. Alles spricht dafür, man müsste ja mehr Zeit haben, aber nein, man hat weniger Zeit. Jetzt sage ich mal einen kühnen Satz. Gott und der Teufel sind sich darin einig in Anführungszeichen. In der Endzeit muss es schnell gehen. Aus völlig verschiedenen Motiven heraus. Sie sind sich überhaupt nicht einig. Also dieses Wort muss man in dicke Anführungszeichen stellen. Aber Gott will, dass es schnell geht. Der Teufel will, dass es schnell geht. Aber aus völlig verschiedenen Gründen. In der unrevidierten alten Elberfelder Bibel steht in Römer 9, 28, der Herr wird eine abgekürzte Sache tun auf Erden. Der Herr wird eine abgekürzte Sache tun auf Erden. Und wer die Endzeitrede Jesu kennt, in Matthäus 24, Vers 22, der weiß, dass auch da der Herr sagt, wenn diese letzte Zeit nicht verkürzt würde, so würde kein Fleisch selig naja, Fleisch wird sowieso nicht selig gemeint ist, sonst käme kein Mensch, kein Geschöpf lebend durch diese letzte Zeit hindurch. Aber so kann man hindurch gerettet werden durch ein paar Jahre des Endes. Das betrifft natürlich vor allem dann Israel in der Zeit der letzten Drangsal. Matthäus 24, Vers 22. Auch die Bibel sagt uns etwas davon, dass es schnell geht am Ende. Offenbarung 1, Vers 1. Ich habe mich auch mal mit der Offenbarung beschäftigt. Da liegt auch eine Auslegung auf dem Büchertisch. Und da ist mir seinerzeit schon aufgefallen, Offenbarung 1, Vers 1, wörtlich übersetzt, Apokalypse Jesu Christi, die Gott ihm gab, seinen Knechten oder Sklaven zu zeigen, was geschwind, schnell geschehen muss. Was bald geschehen muss, ist nicht ganz wörtlich übersetzt, bald oder in Kürze, denn da steht das Wort Tachos, Tachos. Der Autofahrer kennt ja das griechische Wort Tachos, denn er hat ja ein Tachometer am Auto. Und am Tachometer sehen Sie nicht, ob Sie bald zu Hause sind, sondern die Geschwindigkeit bekanntlich. Also Tachos heißt geschwind. Und die Offenbarung zeigt Dinge, die in der Endzeit geschwind gehen. Das betrifft nicht Offenbarung 4 und 5, ein Blick in den Himmel. Da gibt es keine Hektik, aber dann die Dinge, die auf Erden ablaufen, Offenbarung 6 bis 19, diese schlimmen Gerichte, dreifach gestaffelt, Siegel, Posaunen, Zornschalengerichte, 3x7, das geht geschwind. Eine abgekürzte Sache wird der Herr tun. Aus seiner Gnade, aus seiner Liebe heraus will er, dass die Gerichte schnell hinter sich bringt. Der Teufel will auch, dass es schnell geht. Man sagt ja, alle Eile kommt vom Teufel. Naja, so will ich das nicht unterschreiben. Fast alle Eile kommt vom Teufel in unserer heutigen hektischen Zeit. Es gibt natürlich auch eine andere Eile, eine freudevolle, freudige Eile, wie die Frauen, die vom Grabe Jesu wegeilten, um es seinen Jüngern zu bezeugen. Matthäus 28, Vers 7 und Vers 8. Satan hat es eilig und warum? Weil er weiß, dass er wenig Zeit hat. Offenbarung 12, Vers 12. Er kennt den Plan Gottes nicht genau. Er kennt die Liebesziele Gottes nicht. Er kennt das Herz der Liebe Gottes nicht. Das kann er überhaupt nicht erfassen. Aber ein ungefähres Empfinden für Zeit scheint er zu haben und ein ungefähres Empfinden, wann die Zeit abgelaufen ist. Offenbarung 12, 12. Deshalb drückt auch Satan aufs Tempo, um herauszuholen, was er nur herausholen kann. Ein drittes. Weltweit zunehmende Gesetzlosigkeit. Ich sprach vor Jahren in einer deutschen Großstadt und war in diesem Jahr wieder dort. Da sind wir in einer Schule versammelt. Auch Geschwister, die dort einen Hauskreis haben und andere Leser von Gnade und Herrlichkeit und was sich da gerade zusammenfindet. Wir sind oben hoch in einer Schule. Tja, vor einigen Jahren habe ich da Schlimmes erlebt. Die Tür war arg demoliert. Die Tür zu unserem Versammlungssaal von der Schule ausgeliehen, die war also total zersplittert. Da war also ein großes Loch in der Mitte. Sie hatten die Wahl, sie konnten die Tür öffnen und durchgehen, aber das brauchten sie gar nicht. Das Loch in der Mitte, was die Schüler da zersplittert hatten, das war so groß, sie konnten da so einfach da durchtreten. Ich war ja wenigstens froh, dass dies Jahr die Tür wieder in Ordnung war. Da gibt es ja dann irgendwo so einen Paragraphen, ich glaube Erhaltung der Bausubstanz, habe ich mal in der Stuttgarter Zeitung gelesen, denn in Stuttgart gibt es auch gewalttätige Schüler. Und man überlegt sich, ob man nicht endlich mal ein Gesetz herausbringen müsse, dass es verboten ist, für die Schüler mit Waffen in die Schule zu kommen. Das war in meiner Kindheit gar nicht nötig, so ein Gesetz. Da kam doch niemand mit einer Waffe. Also wir leben in einer gefährlichen Zeit. Ich will aber bitte dabei nicht die ganze Schuld auf die Jugendlichen und die Kinder abwälzen. Die leben in einem entsprechenden Umfeld. Da wird jede zweite Ehe in der Großstadt geschieden. Da kriegen die viel mit vom Hass und Ärger der Eltern und werden von den Medien stundenlang berieselt. Und dann kommt Entsprechendes dabei heraus. Gesetzlosigkeit, Kriminalität. Ich bin nur nicht Polizeihauptkommissar, sonst könnte ich Ihnen mehr darüber erzählen. Das ist nicht meine Aufgabe. Das weiß jeder von uns, Kriminalität, Brutalität, Kriege, Medien, Das ist ein Teufelskreis, der sich ja dreht. Vor Jahren sagte ein Fernsehintendant, wir müssen endlich aufhören, heile Welt vorzuspiegeln. Wir müssen die Welt zeigen, wie sie ist. Jawohl, das hat man dann auch kräftig getan. Dann zeigt man die ganze Brutalität und immer mehr Gewalt und Blut. Die Folge ist, dass die, die das sehen, sagen, so ist die Welt, so sind wir auch. Und dann werden sie noch brutaler. Die Folge ist, dass das Fernsehen wieder das natürlich aufnimmt und wieder. So dreht sich's im Kreise herum und schaukelt sich gegenseitig hoch. Das nennt man einen Teufelskreis. Weltweit zunehmende Gesetzlosigkeit. Das sagt ja der Herr auch in seiner Endzeitrede. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und die Liebe in vielen erkalten. Ich staune über unseren Apostel Paulus. Ich staune darüber, wie er in 2. Timotheus 3 unsere Zeit gekennzeichnet hat. Also wenn ich lese 2. Timotheus 3, 1 bis 5, dann habe ich so den Eindruck, als hätte der Apostel Paulus in unserer Zeit das geschrieben. Nachdem er sich vorher so ein Bündel Zeitungen und Zeitschriften gekauft hat und hat sich orientiert, was ist denn da nun heute in dieser Welt los? So zeichnet er den Menschen der letzten Tage. Das stimmt ganz haarscharf. 2. Timotheus 3. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwierige, harte, böse, lästige Zeiten sein werden. Aber die Zeiten sind nicht schuld. Die Zeiten sind so, weil die Menschen so sind. Denn die Menschen, und jetzt werden sie gekennzeichnet, 18-fach, denn die Menschen. Und was ist das Allererste, was Paulus nennt? Die Egozentrik, die Ich-Sucht des Menschen. Und das Zweite, was der Ich-Sucht auf dem Fuße folgt, ist dann die Geldliebe, die Liebe zum Geld, damit ich meine selbstsüchtigen Süchte befriedigen kann. Selbstsüchtig, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Und da wollen dann manche Leute gleichzeitig auch noch den Frommen spielen und sagen, doch, ich bin Christ, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen und von diesen wende dich weg. 2. Timotheus 3, 1 bis 5, ähnlich charakterisiert Paulus die Menschen am Ende von Römer 1. Weltweit zunehmende Gesetzlosigkeit. Vielleicht warten manche schon, wann sagt er dann mal endlich etwas Positives über unsere Zeit. Ich möchte nicht nur Negatives hören heute Abend. Ja, das kommt jetzt, Punkt 4. Weltweit zunehmender Fortschritt. Weltweit zunehmender Fortschritt. Und etwas davon steht auch im prophetischen Wort. Etwas davon steht auch im prophetischen Wort. Ich komme nochmal zurück auf den Propheten Daniel. Sicher wissen manche von dem großen Standbild in Daniel Kapitel 2. Das große Standbild in Daniel 2. Gold, Silber, Erz, Eisen, es geht abwärts mit dem Wert der Metalle. Dargestellt sind die Weltreiche Babylon, Medopersien, Griechenland, Rom, Nachfolgestaaten des Römischen Reiches in der Endzeit. Und da hat seinerzeit ein russischer Ausleger, Wladimir Gelesnow, etwas geschrieben über dieses Standbild. Und da sehen wir beide Linien. Die Linie der zunehmenden Gesetzlosigkeit, die Wertminderung, und auf der anderen Seite eine zunehmende Nützlichkeit, den Fortschritt. Eine Oma und ihr Enkel unterhalten sich miteinander. Die Oma sagt zum Enkel, ach lieber Junge, was sind das heute für schreckliche Zeiten? Ach, das alles gab's früher nicht, Fernsehen gab's nicht und. Es waren doch bessere Zeiten, mal abgesehen von dem Hitler, es waren aber doch sonst bessere Zeiten und die Menschen waren anständig und ordentlich und so weiter und so weiter. Das gab's nicht, demolierte Schulzimmer. Ja, ich habe die Tage noch von einem Politiker gehört, wie er sagte, ach, der, der hat endlich mal das Rohrstöckchen abgeschafft in der Schule. Ach, ein Politiker, irgendeiner hat mal dafür gesorgt, dass endlich der Rohrstock aus den Schulzimmern verschwand vor Jahren. Das war aber endlich mal eine große Tat. Ja, der Rohrstock ist weg. Stattdessen hat man Messer und Waffen und viele Lehrer fürchten sich vor den Schülern, lassen sich vorzeitig in den Ruhestand schicken oder wechseln ihren Beruf oder gehen in psychiatrische Behandlung. Die Oma sagt zum Enkel, ach, das waren doch früher viel bessere Zeiten. Der Enkel sagt zur Oma, liebe Oma, du irrst dich. Wie viele Stunden hat denn mein verstorbener Großvater in der Woche gearbeitet? Ja, 50 und mehr. Siehst du, Oma, heute geht es doch Richtung 35 oder weniger. Und wie viel spurig waren denn die Autobahnen? Und wie oft seid ihr denn mit dem Auto in Urlaub gefahren? Ja, Auto hatten wir keinen, Autobahnen gab es auch noch keine. Siehst du, Oma, und du sagst, die Zeiten wären besser gewesen. Heute sind sie besser. Und was für schöne, schnelle Computer und Videos hattet ihr? Ja, das hatten wir alles nicht. Und seid ihr in Urlaub gefahren nach Asien und USA? Nein, wir waren mal im Schwarzwald, das war alles. Siehst du, Oma, wir sind doch heute viel besser. Wer hat nun recht? Beide haben auf ihrer Linie recht. Und jetzt sind Sie sicher erstaunt, wenn ich sage, das, was ich gerade gesagt habe, steht schon in Daniel 2. Es überkreuzen sich zwei Linien. Da ist eine Abwärtsentwicklung und da ist eine Aufwärtsentwicklung. Und beides hat der russische Ausleger Wladimir Gelesnow erkannt. Der hatte wirklich eine prophetische Gabe in dem Standbild in Daniel 2. Und ich will Ihnen einiges vorlesen, das stand vor Jahren in Gnade und Herrlichkeit, als wir dort den Propheten Daniel behandelt haben. Die Metalle des Bildes vom Haupt zu den Füßen zeigen uns eine fortschreitende Wertverminderung und zugleich eine Verminderung des spezifischen Gewichtes der einzelnen Metalle. Das Abnehmen des Gewichtes der Materialien gegen die Füße beeinträchtigt das Gleichgewicht und somit wird das Bild durch den Stoß des Steines leicht umgeworfen. Das Abnehmen des Gewichtes und die Entwertung sind unmissverständliche Anzeichen eines sich verschlimmernden Verlaufes. Es geht abwärts mit den Weltreichen. Wertverminderung. Und nun aber sagt weiter Gelesnow, von einem anderen Gesichtswinkel aus betrachtet, weisen uns aber die gleichen Metalle auf eine Entwicklung in entgegengesetzter Richtung. Es besteht eine Zunahme an Nützlichkeit in der Richtung gegen die Füße. Das Eisen und der Ton, obgleich an Schönheit, Wert und Gewicht den übrigen drei Metallen weit nachstehend, übertreffen diese vom Standpunkt der Nützlichkeit und praktischen Anwendung. Nicht wahr, liebe Hausfrauen, Sie werden in Ihrem Haushalt nicht alles nur Geräte von Gold haben, nicht einmal alles von Silber, aber mit Eisen und anderen Dingen kann man schon eher hantieren. So zeigt uns das Bild, sagt Gelesnow, einen merkwürdigen scheinbaren Widersinn. Eine fortschreitende Verminderung hält Schritt mit einer fortschreitenden Verbesserung. Von Gottes Seite aus betrachtet nehmen die Königreiche versinnbildlich durch die einzelnen Teile des Bildes an Unwürdigkeit und Gerichtsreife zu. Von der Seite des Menschen aus werden sie fortschrittlicher und menschenwürdiger. Menschenwürdiger, ich ergänze in Klammern, soweit es sich um demokratische Entwicklungen handelt. Sie tragen weniger herrschsüchtigen Charakter, indem sie den Rechten der Massen mehr und mehr Rechnung tragen. Das Zunehmen der Gesetzlosigkeit, die ihren Höhepunkt in der Vergötterung des Menschen der Sünde findet, wird begleitet von einem Zunehmen von Wohlstand, Wissenschaft, Erfindung, Kunst und Handel. So geht es einerseits abwärts, vor allem sittlich, im Verhalten der Menschen zueinander, im Verhalten der Menschen zu Gott, mit ihrem Glauben, mit ihrer Religion, mit ihren Bindungen. Auf der anderen Seite wird diese Abwärtsentwicklung begleitet, ich möchte sagen getarnt, von lauter sogenanntem Fortschritt. Wir sind in vielem technisch weiter und die technische Innovationen sind ja atemberaubend in ihrem Tempo, dass man sich fragt, wo das alles noch hinführen soll und in welchem Tempo das weitergehen soll. Aber Heinrich Langenberg hat doch recht, der alte Ausleger, der vor Jahren sagte, die Alten waren uns voraus, Die Alten waren uns voraus, nicht wir sind im Grunde besser. Den Sklaven in der Gemeinde, in den Gemeinden des damaligen Römischen Reiches wurde zugemutet, dass die Briefe des Paulus so einigermaßen verstanden haben, wenn sie gläubig sind. Das können wir heute nicht mehr. Wenn Epheser 1 fast aus einem einzigen Satz besteht oder aus zweien, dann meinen die modernen Übersetzer, das müssen sie klein hacken in viele kleine Sätze, fast wie Kinderschuldeutsch. Denn der heutige Mensch, der kann doch nichts Schweres mehr verdauen, der muss ganz leichte Kinderschulsätzchen. Und unsere Sprache ist ja bekanntlich sehr, sehr im Wortschatz zurückgegangen. Die Alten waren uns voraus. Die Sklaven in den Gemeinden hatten keinen biblischen Kommentar, weder Wuppertaler noch sonst eine Studienbibel. Die haben, wenn sie den Geist Gottes hatten und im Glauben standen, konnten die damaligen Leute wahrscheinlich viel mehr behalten, als wir heute behalten und uns merken. Fünftens, weltweit zunehmende Gefahren in Waffentechnik und Ökologie. Mein Buch »Die atomare Bedrohung und der allmächtige Gott«, das wird nicht mehr so viel gekauft. Nun ja, es ist 10 Jahre alt und hat die neuesten Entwicklungen mit Tschernobyl und so noch nicht berücksichtigt. Aber die atomare Bedrohung, die besteht fort. Die atomare Bedrohung, die werden wir nicht mehr los. Einer schrieb vor Jahren irgendwo, und wenn wir wirklich alle Atomwaffen restlos verschrotten würden, wir bringen die Atomwaffen nicht mehr aus unseren Köpfen heraus. Die sind in unseren Köpfen. Wir wissen inzwischen, wie man sowas macht. Und das bringt keiner mehr daraus. Und dass es mit der Verschrottung auch nicht so schnell geht, das merken wir ja. Zunehmende Gefahren in Waffentechnik und Ökologie, Offenbarung 8, Offenbarung 9. Ökologische Gefahren. Philbert dachte bekanntlich, der Atomphysiker Bernhard Philbert, der ja darüber ein Buch geschrieben hat vor einigen Jahrzehnten, Christliche Prophetie und Nuklearenergie, über das Buch der Offenbarung. Er sah in diesen Kapiteln der Offenbarung die Früh- und Spätfolgen eines atomaren Krieges. Nun, das bedarf vielleicht nicht einmal eines Krieges. Wir kriegen die Schöpfung auch so kaputt. Wir haben ja schreckliche Gifte und Atommüll und Gras, Ströme, Meer, Sonneneinstrahlung, Geschwüre bei den Menschen. Das klingt ja alles sehr aktuell. Man denke an die schwindende Ozonschicht und die zunehmende Gefährdung durch Hautkrebs und so weiter und so weiter. Diese Dinge sind uns sehr nahe. Wovon man vor 100 Jahren sagte, ist das wörtlich zu verstehen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich will da nicht lange stehen bleiben. Wir hören heute so viel über Ökologie. Ich will Ihnen keinen ökologischen Vortrag halten und bin da auch nicht der Fachmann. Aber wir sehen, die Dinge sind höchst aktuell, die im Buch der Offenbarung über diese Gerichte des Endes geschrieben stehen. Sechstens, Israel wird in seinem Lande gesammelt, ist aber in der Masse weiterhin noch verstockt. Israel ist in seinem Lande gesammelt worden, ein großer Teil jedenfalls, ist aber in der Masse noch nicht bekehrt. Immer wieder streiten sich auch noch die Frommen darum, hat der Staat Israel eine heilsgeschichtliche Bedeutung. Also wer öfter hierher kommt und Bruder Kühl gehört hat, für den ist das sicher keine Frage. Aber ich stelle fest, dass es immer wieder in christlichen Zeitschriften, allen möglichen Zeitschriften, mal gelegentlich die Frage aufgeworfen wird, hat das etwas mit der Bibel zu tun? Hat das etwas mit Endzeit, mit Prophetie zu tun? Und da gibt es immer wieder Leute, die sagen, nein, das ist doch ein gottloses Volk, das hat doch nichts mit Prophetie zu tun. Da sind ein paar Gläubige weniger als bei uns, aber die Masse will doch von Jesus nichts wissen. Das stimmt ja auch, aber, ihr Lieben, das hat etwas mit Prophetie zu tun. Und der große Beweis für mich steht vor allen Dingen in Hesekiel 36. Da muss man sich gut die Reihenfolge merken in Hesekiel 36. Was hat Gott angekündigt als ersten Schritt und was hat er angekündigt als zweiten Schritt? Hesekiel 36, 24 bis 27. Und ich werde euch, nämlich Israel, aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Ich habe mir an den Rand eine 1 geschrieben. Das ist der erste Vorgang. Und dann kommt das zweite, innerliche, geistliche. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt. Und so weiter und so weiter. Deshalb ist das, was in Israel geschehen ist, ja, ich könnte zurückgehen bis 1897, erster Zionistenkongress in Basel, 1917, 20 Jahre später, Balfour Declaration, 1947, 50 Jahre danach, nach dem ersten Zionistenkongress, da wurde dann von der UNO offiziell die Gründung des Staates, die Teilung Palästinas beschlossen. Und im Mai 48 wurde es Wirklichkeit und 1967, 70 Jahre nach dem ersten Zionistenkongress, kam ganz Jerusalem wieder vereinigt zusammen. Das ist geschichtliches Handeln Gottes in unserem Jahrhundert. Da lasse ich mich gar nicht irre machen, auch nicht durch das Tagesgeschehen in Israel. Da lasse ich mich gar nicht irre machen. Wenn Gott hier in Hesekiel geschrieben hätte, erstens, ich werde euch, wenn ihr im Exil seid unter den Nationen, dann werdet ihr ja durch die christlichen Völker dermaßen zur Eifersucht gereizt werden, dass ihr gar nicht könnt als diesem Jesus euch zuwenden. Da werdet ihr alle bekehrt unter den Völkern. Und dann als Bekehrte bringe ich euch in euer Land. Wenn Gott so gesagt hätte, so herum die Reihenfolge, dann müsste man allerdings sagen, nee, das scheint nichts mit Prophetie zu tun zu haben, was in Israel geschehen ist. Aber da nun Gott sagt, erstens sammle ich euch und dann bekehre und erneuere ich euch. Im unerneuerten Zustand werdet ihr zurückgeführt in euer Land. Deshalb entspricht es genau dem, was wir sehen. Ich könnte Ihnen aus Hesekiel 37 zeigen, dass wir da auch wieder die gleiche Reihenfolge haben. Erst die äußerliche Sammlung und dann die Ausgießung des Heiligen Geistes. Was kommt auf Israel zu? Wie ist Rabins Tod einzuschätzen? Eine abscheuliche, schreckliche Tat. Und doch liegt sie auch irgendwie im Ratschluss, nicht im Wohlgefallen Gottes. Zurzeit scheint es ja so, als würde unter dem Ministerpräsidenten Peres, Premier und Verteidigungsminister, der Friedensprozess noch intensiviert werden. Israels Politiker und Bevölkerung sind beim Thema Land gegen Frieden, Landrückgabe, Landaufgabe tief gespalten. In der Stuttgarter Zeitung stand, Arafat nennt Teufel seinen Freund. Arafat, den Teufel seinen Freund, nein, nein, da ist natürlich der baden-württembergische Ministerpräsident gemeint, den wir in Stuttgart haben. Er hat uns ja gerade die Ehre eines Besuches erwiesen. Er war in Stuttgart und war in Bonn und wird zurzeit von allen Leuten hofiert. Der Mann, von dem Ariel Sharon in einem Interview vor 10 Jahren geschrieben hat, wenn ich den sähe, ich würde ihn sofort töten lassen, denn er ist ein vielfacher Mörder, hat jedenfalls Ariel Sharon gemeint. Nun ja. Ich will hier nicht zum Hass aufrufen gegen niemanden. Das ist nicht meine Aufgabe. Das ist nicht die Gesinnung Jesu. Wir wollen aber die Dinge erkennen. Israels Bevölkerung ist beim Thema Land gegen Frieden zutiefst gespalten und die einen sagen, Gott ist doch dabei, uns das Land zu geben in diesen Jahrzehnten durch Kriege, deren Urheber wir nicht waren, wie der Sechstagekrieg. Und wir dürfen das, was Gott uns gab, nicht einfach gegen unsichere Versprechungen wieder zurückgeben, sagen die einen. Und die anderen sagen, man muss auch mal verzichten können, man muss auch mal warten können. Der Messias wird auch noch was zu tun haben, wenn er kommt. Ja, jemand sagte, die Verheißung muss man auch wieder auf den Altar legen können. Das klingt ja wirklich sehr fromm. Ich kann den Knoten auch nicht lösen, aber ich habe etliche Bedenken, die ich Ihnen nennen möchte. Ach ja, Arafat hat nicht versäumt, haben Sie es gehört oder gesehen, Arafat hat nicht versäumt, in Stuttgart und Bonn uns recht herzlich einzuladen zum Weihnachtsfest in Bethlehem, aber bitteschön unter palästinensischer Oberhoheit und Flagge. Ah ja, ich fahre nicht hin, ich hätte es sowieso nicht gemacht, dieses Jahr Weihnachten. Ich habe verschiedene Bedenken. A, Sind Leute wie Arafat und Syriens Präsident Assad vertrauenswürdige Leute? B. Rabin war langjährig Verteidigungsminister und man sagte ihm nach, er hätte doch bei allem immer auch an Israels Sicherheit gedacht, ob das Peres in gleicher Weise im Auge haben wird. C. Was sind Verträge wert, die von beiden Seiten verschieden interpretiert werden? Denn das, was heute geschieht, dass sich Israel mal da auf dem Westjordanland zurückzieht, das ist ja für die PLO ein kleiner Anfang. Es geht ums Ganze, es geht ums Ganze. Für Israel aber und vor allem seine Siedler ist es schier das Letzte. D. Kann es funktionieren, wenn in der Westbank, im Westjordanland, jüdisch verwaltete Gebiete und PLO verwaltete Gebiete beieinander und zwischeneinander liegen? Wenn es nur ginge um vernünftige Kommunalpolitik, Wasserstraßenbau, dann könnte man sich ja vielleicht einigen, aber die wollen doch wohl mehr. Und E, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Ich las schon vor längerer Zeit, was man in Oslo ausgehandelt hat, Peres und seine Leute und Arafat und seine Leute, dahinter stand bei Peres und Rabin eine gewisse Angst vor einem nuklear aufgerüsteten Nahen Osten. Da sind ja noch Länder mit furchtbaren Möglichkeiten, Iran, Irak und so weiter, und die Entfernungen sind sehr nah. Menschlich kann ich das sehr gut nachempfinden. Aber Angst ist ein schlechter Ratgeber. Ich weiß nicht, ob man den Staat Israel überhaupt je gegründet hätte, wenn die Gründungsleute auch lauter ängstliche Bedenken gehabt hätten und Ben-Gurion hätte gesagt, Moment mal, im Mai 48 werfen wir bitte vorher noch mal einen Blick auf die Landkarte, umgeben von großen Flächen, uns feindlich gesinnter Völker. Ich glaube, wir lassen's. Aber Israel ist nicht irgendein Land wie alle anderen Länder. Wolfgang Jugel sagte uns auch vor 8 Tagen in Stuttgart, als er dort einen Dienst hatte, das wäre ja noch schöner, wenn in der Welt jetzt alle Völker sich darauf besinnen würden. Vor 2000 Jahren waren wir hier und wir waren hier vor 3000. Bitte raus mit euch, da gehören wir hin. So kann man nicht argumentieren, außer wenn Gott es so fügt. Und Gott nennt das Land Israel mein Land. Joel 4, Vers 2, Alte Elberfelder 3, Vers 2. Und beachten Sie, wie in Jesaja 62, Vers 4, Jesaja 62, Vers 4, Gott sich so innig und eng verbunden zeigt, nicht nur mit Israels Volk, sondern auch mit Israels Land. Dreimal steht es in Parallele: Volk, Land, Volk, Land, Volk, Land. Ich diente mal in Tübingen vor einigen Jahren und ein Bruder betete und er sagte im Gebet 2-mal, Herr, segne Israels Volk und segne Israels Land. Ich dachte, er hätte es auch 3-mal sagen können, dann würde das genau Jesaja 62, Vers 4 entsprechen. Denn in Jesaja 62, Vers 4 haben wir das 3-mal in Parallele. Nicht länger wird man dich Entlassene nennen und dein Land wird man nicht mehr öde nennen, sondern man wird dich nennen, mein Gefallen, meine Lust an ihr und dein Land vermählte, denn der Herr wird Gefallen oder Lust an dir haben und dein Land wird vermählt sein. Gott sagt zu diesem Land, mein Land, er kann damit tun und lassen, was er will. Die ganze Erde gehört ihm, das ganze All gehört ihm, aber er hat dieses Land sich zum besonderen Eigentum erkoren, wie wenn ein reicher Mann einen großen Wohnblock hinsetzt und sagt, da oben links in der Höhe, da wohne ich persönlich drin. So hat er sich dieses Land als mein Land erkoren. Aber eines muss ich dazu auch noch sagen, eines geht natürlich nicht, um die Verheißungen Gottes zu erfüllen. Ich sah eine Abbildung, Tora-Studenten, sie studieren eifrig die Tora in Israel. Die Maschinenpistole liegt daneben. Wollen wir das mal gleich in die Tat umsetzen, wollen wir mal gleich andere erschießen, wie jener Dr. Goldstein in der Moschee in Hebron herumgeschossen hat und viele getötet hat und jetzt das Attentat auf Rabin. Das ist nicht der Weg und die Gesinnung unseres Gottes und Jesu Christi. Das ist menschliche Ungeduld, das ist ein Vorgreifen wollen, das ist irdisch-menschliche Gewalttat, das ist Fleisch und nicht Geist. Und letztlich kommt Gott eben doch auch mit Israel nur weiter, so wie es geschrieben steht, es soll nicht durch Heer und Macht, sondern durch meinen Geist geschehen. Auf der anderen Seite hat Israel auch, wie Bruder Kühl immer wieder sagt, mit Fleisch und Blut zu kämpfen, da wo es angegriffen wird, so wie das in mehreren Kriegen der Fall war, aber bitte nicht Tora-Studium plus Maschinenpistole. Ich möchte unser aller Aufmerksamkeit auf Jerusalem lenken und möchte Ihnen sagen, achten Sie mal sehr auch in den nächsten Jahren, nächstes Jahr 1996 und so weiter, was mit Jerusalem geschieht. Ein Beobachter des prophetischen Wortes sollte Jerusalem nicht aus dem Blick lassen. Jetzt finden die 3000-Jahr-Feiern statt. Nächstes Jahr sollen Verhandlungen zwischen Israel und PLO über den endgültigen Status von Jerusalem beginnen. Da kann man ja gespannt darauf sein. Soll etwa Jerusalem Hauptstadt für zwei Staaten sein? Soll es etwa noch einmal geteilt werden? Israel sagt nein. Wir werden wirklich beim heutigen Geschehen erinnert an Sacharja 12, wo von einer Bedrängnis oder sogar Belagerung Jerusalems geredet wird. Je nachdem, wie man übersetzt. Neuere über Elberfelder hat nicht mehr Belagerung, sondern nur noch Bedrängnis. Und Jerusalem wird zum Laststein und zur Taumelschale für alle Völker. Denn auch denen wie Peres, die so viel aufzugeben bereit sind, und auch Rabin war bereit, viel aufzugeben, aber bei der Stadt Jerusalem ist eine Grenze erreicht. Hesekiel 38 kann sich meines Erachtens in naher Zukunft noch nicht erfüllen, denn es setzt ja voraus, dass Israel völlig sorglos und sicher und ruhig wohnt. Aber Sacharja 12 könnte sich schon bald erfüllen. Siebtens, so ist unsere Zeit eine Zeit der Ausreife im Guten und im Bösen. Das hat ja unser Herr gesagt in Matthäus 13, Vers 30 im Gleichnis, lasset beides miteinander wachsen bis zur Ernte, Weizen und Unkraut, Gutes und Böses. Es gibt einen Leib des Christus und es gibt einen Leib des Antichristus. Bei zwei sehr verschiedenen Theologen habe ich den Ausdruck gefunden, Leib des Antichristus. Diesen Gedanken, dass auch der Antichrist ein Haupt ist von einem Leib, der sich vorher bildet. Und wenn er kommt, dann ist dieser Leib schon fertig und das Haupt vereinigt sich mit dem Leib, mit all denen, die heute auf der gesetzlosen Linie laufen. Das war einerseits Baptistenprediger Friedrich Malessa von Fulda und das war andererseits der verstorbene Theologe Paul Schütz. Sehr verschiedene Leute, aber ich musste erstaunt zur Kenntnis nehmen, beide haben sie den gleichen Gedanken, es gibt einen Leib des Christus und es gibt einen Leib des Antichristus. Heute geht es, wie wir schon gehört haben, um die Ausreife des Leibes, aber es geht auf der anderen Seite auch um die Ausreife des Bösen. So, jetzt haben Sie viel Negatives gehört und man könnte wirklich fragen, hat er nicht auch noch ein bisschen was Besseres zu sagen? Ist denn das Evangelium, wir wollen nicht in Mutlosigkeit oder Resignation versinken oder Depression oder Fatalismus, kommt doch alles, wie es kommen soll? Nein, wir wollen wissen, A, ich nenne jetzt ein achtes, 8a, Gottes Allmacht hat alles in der Hand, 8b, Gottes Wesen ist zutiefst barmherzig, gnädig und geduldig. 8c. Alle diese Geschehnisse zeigen, Jesu Kommen ist nahe. 8d. Christi Reich ist nahe. Jetzt nochmal diese vier Dinge. 8a. Gottes Allmacht hat alles in der Hand. Als ich mal über die Offenbarung geschrieben habe, wurde mir das besonders bewusst bei Offenbarung 4, 5 und 6. Wer die Offenbarung kennt, der weiß, Offenbarung 4 und 5, der Blick in den Himmel, der thronende Vatergott, der Thron Gottes, das Zentralbild der Apokalypse, sagt Heinrich Langenberg. Und vom Thron geht alles aus, er hat alle Fäden in der Hand, alle Fäden laufen dort zusammen. Offenbarung 4, der Vatergott, Offenbarung 5, da ist dann auch das Lämmlein, Jesus Christus. Und das Buch der Endzeit, das Buch der Gerichte wird geöffnet. In Offenbarung 6 geht es dann herunter mit dem Blick auf die Erde. Offenbarung 4 und 5, Blick nach oben. Offenbarung 6, Blick nach unten. Das wechselt ja immer ab in der Offenbarung. Und dann zeigt auch Offenbarung 6, wie alles vom Lamme ausgeht, dass die Siegel löst. Dann sind da die Zwischenmächte, Geistermächte, die rufen, komm, und dann kommen die apokalyptischen Reiter geritten. Alles geht aus von oben. Gott hat alles in der Hand. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, ist eine einzige Predigt. Gott hat alles in der Hand und er begrenzt und verkürzt und steuert die Gerichte. 8b, Gottes Wesen ist zutiefst barmherzig, gnädig und geduldig. Das steht nicht nur im Neuen, das steht schon im Alten Testament. Eine ganz wichtige Stelle im Alten Testament ist 2. Mose 34, 6. Bei der Beschäftigung mit den Psalmen wurde ich immer wieder erinnert an 2. Mose 34, 6. Da liegt ja auch so ein grünes Buch über die Psalmen auf dem Büchertisch. Ich habe mich 4 Jahre damit beschäftigt, mit dem beginnenden Ruhestand ab 1991. Und immer wieder wird auch in den Psalmen gesagt, was in 2. Mose 34, 6 steht, nämlich der Herr ist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte, langmütig. Eduard König hat es so gesagt, Gott hat in Israels Geschichte oft den Straftermin hinausgeschoben, das Strafmaß verkleinert, die Strafart verinnerlicht. Markus Barth, der Sohn des Theologen Karl Barth, hat gesagt, Gottes Zorn ist nicht eine mit seiner Liebe abwechselnde Laune, sondern die Temperatur seiner Liebe. Und auch Arthur Weiser, der auch einen Psalmenkommentar geschrieben hat, sagt, Gottes Zorn ist nicht nur Abrechnung, sondern Wiederherstellung seiner Ordnung in der Welt. Und so wissen wir, zwischen Zorn Gottes und Liebe Gottes ist zutiefst kein Widerspruch, sondern er realisiert seine Gedanken mit Gericht. Ohne Gericht geht's nicht. Alles geht durch Gericht, wir auch. Nur mit dem Unterschied, dass wir es freiwillig bejahen im Selbstgericht und sagen, ja Herr, vor dir tauge ich nicht, ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Erneuerung. Die Gemeinde hat ja auch ihre Gerichte, Züchtigungsgericht, offenbar werden vor der Preisrichterbühne des Christus. Danach aber soll sie mit dem Christus die Gerichte durchführen im Sinne Gottes als Zurechtbringung. Die endzeitlichen Geschehnisse zeigen, Jesu Parousie ist nahe. Denn darauf läuft ja alles zu. Ob wir denken an die Endzeitrede Jesu, Matthäus 24, das Hauptgewicht liegt ja nicht auf den einzelnen schrecklichen Dingen, die davor liegen, auf der Gesetzlosigkeit, Gräuel der Verwüstung und Drangsal, sondern die Hauptaussage ist ja, er kommt wieder. Und so auch etwa in den beiden Thessalonicher Briefen. Er kommt wieder. Er vereinigt sich mit seiner Gemeinde, Haupt und Leib. Wir warten darauf, dass sich Worte wie Philipper 3, 20 und 21 recht bald erfüllen möchten. Philipper 3, 20 und 21. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Retter, Heiland, Soter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leibe der Herrlichkeit gemäß der wirksamen Kraft, mit der er auch vermag, sich das All unterzuordnen. Wir warten auf den wiederkommenden Herrn. Und was wir Christen leicht vergessen, was der Jude aber nie vergisst, der kommende Herr, der kommende Messias bringt das Reich. Der kommende Messias bringt das Reich. Ich habe neulich irgendwo gesagt, wie oft spricht eigentlich euer Pfarrer oder Prediger über das Thema das kommende tausendjährige Reich. Das ist doch eine umwälzende Sache. Endlich eine Neuordnung in der gesamten Völkerwelt mit Jerusalem als Hauptstadt, wo der Messias thront. Wie oft predigt der Prediger oder der Pfarrer? Wenigstens einmal im Monat. Das ist doch eine ganz wichtige Sache. Und die Wiederkunft Jesu, wie oft spricht er darüber? So einmal im Advent oder doch wenigstens, ich will es ja gnädig machen, alle 8 Wochen sollte ja das Thema mal dran sein, der wiederkommende Herr und das Reich, das er mitbringt und die Verwandlung der Gläubigen und die Entrückung der Gemeinde. Das sind doch ganz wesentliche Punkte. Also wenn ich es gnädig mache, würde ich erwarten, dass ein Verkündiger da alle 8 Wochen eine Predigt darüber hält. Und was hören wir? Da ist so oft gar keine Rede davon. Bruder Karl Geier, der hier 1954 die denkwürdige Jahresabschlusskonferenz gehalten hat, Bruder Karl Geier konnte fragen, in 1. Korinther 6, Vers 2 und Vers 3 steht geschrieben, wir, die Heiligen, sollen die Welt richten, die Heiligen sollen sogar die Engel richten. Wie oft hat ein Pfarrer oder Prediger dir darüber eine Bibelstunde gehalten? Ihr Lieben, ich will jetzt nicht schimpfen auf die Verkündiger, ich stelle mit Traurigkeit fest, und daran ist ja die Ausbildung schuld, und wir sollten beten um eine Erweckung an den Ausbildungsstätten der Verkündiger, dass da wieder Leute sind mit einem prophetischen Blick, wie Professor Ströter, wie Erich Sauer und dergleichen mehr, dass man wieder einen Blick bekommt und dann auch die Verkündiger das wieder sagen. Sonst brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn Zeugen Jehovas und andere das auf ihre Fahnen schreiben und dabei leider verdrehen. Wir warten auf Christi Reich. Ein Jude würde das nie vergessen. Der Judenchrist Dr. Kahn, der kurz nach dem Krieg in Deutschland diente, vor allem in Süddeutschland, ein Freund von Arthur Muhl, Dr. Kahn aus Zürich, der hat immer wieder gesagt, wir Juden vergessen nie, es geht um das Reich, es geht um das Reich. Und ihr Christen könnt und Pietisten könnt von uns Juden das lernen, es geht um das Reich. Wir aber haben von euch Christen und Pietisten auch was zu lernen, sagte er. Es geht um die persönliche Beziehung, der Heiland und ich, mein persönlicher Retter. Das haben wir von euch zu lernen und ihr habt von uns Juden zu lernen. Dieser kommende Retter ist zugleich der, der das Königreich bringt, dass sein Wille endlich geschehe, auf Erden wie im Himmel. Amen.